Kellner wieder Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
Im Normalfall laufen unsere Bewegungen ja automatisch ab. Wir gehen, stehen, wir laufen, wir greifen nach irgendwas, wir ziehen uns morgens an und wir müssen irgendwie gar nicht mal so großartig drüber nachdenken. Nach einer Verletzung oder auch alters- oder krankheitsbedingt können Bewegungsabläufe aber gestört oder vielleicht sogar schmerzhaft sein. Und dann erhält sie für uns eine große Relevanz, die Physiotherapie. Ich habe mir heute eine interessante Gesprächspartnerin eingeladen, mit der ich mir zum einen das Berufsbild anschauen will und natürlich auch ihre persönliche Geschichte dazu und zum anderen ihren speziellen Job als Betreuerin bei der Tour de France. Dabei hoffe ich natürlich auch so ein bisschen, dass wir aus dem Nähkästchen was erfahren und ein paar Hintergrundinfos, die man sonst vielleicht nicht so kriegt. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Andrea Feigl.
Hallo.
Andrea, wie bist denn du eigentlich zur Physiotherapie gekommen? Was war denn so dieser Impuls, dass du gesagt hast, das wird so mein Beruf?
Das war relativ schnell und einfach. Klassisch 8. Klasse, Schule, Praktikum. Also damals hast du nur 2 Wochen Praktikum gehabt, wo du aussuchen kannst, was du möchtest. Und da war die erste Woche der Müllermarkt in Rosenheim.
Oh.
und die zweite Woche war eine Praxis, Massage- und Physiotherapie-Praxis damals. Und nach dieser zweiten Woche war mir vollkommen klar,
dass du nicht zum Müllermarkt möchtest.
Nicht zum Müllermarkt, genau. Aber ja, das hat mich einfach so fasziniert, mit Menschen zum Arbeiten. Ja? Also dieses Persönliche einfach. Ja? Und ja, als Praktikant, du kannst ja nicht viel machen. Ja? Du holst die Fango-Packungen und stehst dabei und schaust dir das an. Aber das hat mir schon gelangt, dass ich mir gedacht habe, ich glaube, das ist ziemlich cool.
Hast du dir das damals selber ausgesucht oder ist das Zufall gewesen?
Das habe ich mir selber ausgesucht. Ja. Also Büro war für mich noch nie eine Frage. Also das habe ich von Haus aus gewusst, der Mensch bin ich auch nicht. Ja, Zahlen bin ich jetzt auch nicht so. Also so Bank oder sowas. Ja, es war ja früher Klassiker, irgendeine Banklehre oder ja. Und das habe ich mir gedacht, nein, das ist glaube ich nichts für mich. Ja, und dann habe ich da halt eben auch gefragt und dann gesagt, ja klar, logisch, kannst du da mal eine Woche lang mitlatschen, mitschauen. Und ja, aus, Ende. Somit war das klar.
So einfach ist es gegangen. Eine Woche lang zuschaut und dann und ein bisschen mitgekriegt.
Ja, du informierst dich natürlich dann, ne? Machst ja da diese ganze Sache mit Arbeitsamt und diese Beratung, was man da eben gehabt hat, haben wir ja heute auch noch, dass die Kinder ja da diese Berufsberatung und so in Anspruch nehmen können. Und dann war das eigentlich ganz cool, weil dieser Berater, den ich damals gehabt habe, der hat gesagt, ja, Krankengymnastik ist schon ganz gut, weil damals war ja Krankengymnastik und Masseur und medizinischer Bademeister, das waren ja 2 getrennte Berufe. Gibt's ja heute auch noch den Masseur und den medizinischen Bademeister, aber heute gibt's ja eben den Physiotherapeuten. Und der Physiotherapeut ist ja eigentlich vom Osten gekommen. Damals ja noch Osten-Westen. Die ostdeutsche Seite hat immer schon die Physiotherapie-Ausbildung gehabt. Wir haben die Krankengymnastik-Ausbildung gehabt, die 2 Jahre gedauert hat und dann 1 Jahr Anerkennungspraktikum gehabt hat. Und der Physiotherapeut im Osten hat immer schon 3 Jahre Ausbildung gehabt und eben das Praktikum schon in der schulischen Ausbildung mit integriert. Und dann hat der Berufsberater gesagt, ja, hier, wir sind ja jetzt alle eine Einheit, ne? Und dieser Physiotherapeut kommt jetzt zu uns. Und dann hat es bei uns aber diese Physiotherapie-Ausbildung noch nicht so überall gehen wie heute, dass du sagst, du gehst an die Schule nach Traunstein oder Wasserburg oder München oder sonstiges. Das war bei uns im süddeutschen Raum noch nicht so super angeboten. Ja, und dann hat mir der so eine Liste gegeben, wo die ganzen Schulen sind. Und dann haben wir Landkarten genommen mit meinen Eltern und haben gesagt, so, die kann ich fahren, das sind 400 Kilometer, da gehe ich hin.
Wie alt warst du denn da?
Ja, ich war damals ja in der 8. Klasse oder 8. 9. Klasse Hauptschule, bist 15 erst. Mhm. Ja. Und du hast damals eben 18 sein müssen, dass du das machen kannst.
Ah, überhaupt, das ist ja quasi Altersbildung. Ja. Ist das halt immer nur so?
Nein, das haben sie jetzt schon nach unten gestuft. Also du musst jetzt, glaube ich, 16 oder 17 bloß noch sein. Genau. Und dann, ja, was machst du denn dann, gell? Gut, okay, das Einfachste war, ich bin halt dann auf die Wirtschaftsschule gegangen. Und ich dachte mir, ja, dann lernst du noch ein bisschen was, schaut da nicht. Und hab dann eben meine mittlere Reife gemacht und hab mich dann bei dieser Schule beworben. Das war eine Privatschule in Bad Elster in Sachsen.
Das ist ein bisschen anders wie bei uns, ja?
Ja.
Wenn man so aus dem bayerischen Dorf kommt, oder?
Schon allein die leichte Sprachbarriere war etwas aufwendig manchmal. Ich war wirklich eine von den ersten westdeutschen Schülern, die die Schule überhaupt hatte. Und das war ja schon krass, gell? Ich meine, das war 1994. Ja, also da war ja die Grenze noch nicht so lange offen. Dementsprechend war da drüben ja auch noch, also das war ja echt, ja, schon noch für dich als Oberbayern, gell, da kommst du da rauf und denkst da schon, okay, hier lebt das Leben, also das dreht sich schon nochmal anders. Also ich habe zum Beispiel, hast du eine Wohnung suchen müssen, in dem Wohnheim von der Schule war leider kein Platz mehr frei, von den Zimmern her. Und dann, ja, man, das ist ja nicht so ums Eck, gell? Also damals gab es ja noch keine E-Mail-Adressen oder mal schnell ein Handy oder irgendwie sowas, ja? Du hast ja da eben entweder irgendwie Briefe schreiben müssen oder anrufen oder halt hinfahren, ja? Und wie ich da den Einstellungstermin gehabt habe in der Schule, du hast ja dann gleich das Okay gekriegt, ob du genommen wärst oder nicht. Und dann haben wir den Tag genutzt, wir haben dann Anschriften gekriegt von der Schule, von Leuten, die Privatzimmer vermieten. Ja, und das sind wir halt dann abgeklappert, meine Eltern und ich damals. Und sind dann bei einer Familie hängen geblieben, total lieb, die wir dann ein Zimmer vermietet haben, das ein umgebauter Kuhstall war. Da habe ich gewohnt. Inklusive Plumpsklo.
Super,
du stehst dich da in deinem Zimmer, denkst du, okay, wo ist denn das Klo? Ah ja, unser Klo. Und dann, ja, Dusche haben wir leider nicht. Ich habe dann immer in der Schule duschen müssen, also ich habe keine Dusche gehabt. Das war aber überhaupt kein Problem. Du hast diese Räumlichkeiten ja alle nutzen dürfen von der Schule. Das war ja kein Thema nicht. Aber also mein Plumpsklo ist echt legendär in meinem Kopf drin, gell? Wo du noch die Schammerl hast zum Nachspülen. Ja, wo du ja halt fast nicht einmal mehr Hütten findest am Berg um, gell? Mit sowas. Aber das war mein Klo. Ja. Und mein Zimmer. Ja, hat passt. Wunderbar. Ja, ist dann schon gegangen, gell?
Aber das ist ja schon auch irgendwie, wenn man mit 18 dann so von daheim weggeht, gell? Das ist ja schon ein Schritt.
Ja, vor allem, also ich habe ja, also im September ist die Ausbildung losgegangen und ich habe im Juni, Juli meinen Führerschein gemacht und dann bist du halt mal schnell 400 Kilometer Auto gefahren, da rauf. Da fragt halt keiner, wie es da geht. Also du musst ja da raufkommen irgendwie.
Ja.
Ne? Aber ja, man lernt es relativ schnell dann, weil es bleibt da nichts anderes übrig.
Du bist ja aber schon immer mal wieder, also du bist ja oft auch warm gefahren, gell?
Jedes Wochenende. Jedes Wochenende. Da habe ich doch das gute Glück gehabt, dass ich ja immer azyklisch unterwegs war, also rein vom Verkehr her. Ich bin ja immer Sonntagabend oder auch manchmal nach Handballspielen vielleicht auch erst Sonntagnacht dann eben zurückgefahren. Da war ja dann auf der Straße relativ wenig los. Und du hast um die 4 Stunden gebracht darauf. Damals war ja auch die Autobahn darauf, war noch nicht so richtig ausgebaut. Ich bin den kürzesten Weg gefahren. Das ist dann oben Waldsassen raus und dann bist du über Eger, Cep, Tschechei gefahren, weil das Tanken ja natürlich auch noch billiger war. Und dann hast du halt geschaut, dass du das da in deiner Zeit wegdruckst und dann bist du halt irgendwann mal in der Nacht irgendwo gekommen. Und aber da war halt auch nichts mehr los.
Aber ja? Du hast keine Pannen gehabt oder sowas auf dem Weg. Das stell mir schon gruselig vor, oder? Also fast ja irgendwie jetzt so nachts.
Also Pannen, Gott sei Dank, also das, weißt du, was du gerade sagst, unglaublicherweise, gell? Also ich habe in diesen 3 Jahren nichts Schlimmes. Ja, doch. Das verdrängt man immer, gell? Also ich habe 2 Pannen gehabt. Einmal, also ich habe einen Fiat Uno gehabt, mein Auto, wo ich dann relativ schnell haben dann irgendwann mal meine Eltern gesagt, du weißt was, nimm doch bitte den Diesel vom Opa, weil der ist günstiger vom Tanken her. Ja, ich sag, ja klar, logisch, ist ja überhaupt kein Thema nicht. Und dann habe ich immer gewechselt. Und an den Fiat Uno, man wird ja dann irgendwann mal Profi, wie lang so eine Tankfüllung hält. Mhm. Also wir schnell kann ich fahren und komme ich noch an diese tschechische Tankstelle und wie viel habe ich noch in meinem Tank? Und dann war diese Tankstelle da und dann hat's dann natürlich, das war Sonntag, da hat's furchtbar pressiert, weil ein Heimspiel und ich bin um 8 Uhr auf die Nacht erst irgendwie losgefahren. Also war's da schon 11 in der Nacht an dieser Tanke, Winter, und ich möchte den Tankdeckel aufsperren und mir bricht der Tankschlüssel ab.
Oh.
Mhm. Und ich habe gewusst, okay, es sind so 30 Kilometer gewesen durch die Tschechei. Und das war ja damals, da war ja nichts um 11 Uhr auf die Nacht. Ja? Außer mega Rückstau von den LKWs noch Richtung Grenze, weil die da ja noch nicht drüber haben dürfen. Jetzt bin ich mit 18 um 11 Uhr auf die Nacht mit eigentlich einem leeren Tank durch diese Tschechei gefahren. Und da ist ja nichts dann gewesen. Ja? Da war nur Wald. Und da habe ich geschwitzt. Oh mein Gott, wie ich da angekommen bin an meiner Wohnung. Also ich war echt, das war richtig übel. Gut, die Wohnung war Gott sei Dank nicht weit weg. Die Tage, wo der Schlüssel noch in meinem Schlüsselloch drin stand, in meinem Tankdeckel, der hat das dann auch noch gut hingekriegt. Ich bin dann immer zu Fuß in die Schule und habe mir natürlich den Ersatzschlüssel erstmal von meinen Eltern schicken lassen müssen. Mein Vermieter hat dann diesen abgebrochenen Schlüssel Gott sei Dank rausgefriemelt und ich habe dann wieder zum Tanken fahren können.
Aber es ist alles gut gegangen letztlich.
Es ist alles gut gegangen, aber witzigerweise habe ich dann wirklich ab diesem Zeitpunkt immer einen Baseballschläger bei mir in dem Kofferraum drin gehabt. Ja, eben, du hast ja kein Telefon gehabt oder sowas, wo du irgendwo anrufen kannst oder sowas. Ja? Und wenn du da irgendwie gefühlt an 500 LKWs irgendwie vorbeifährst, wird es da echt ein bisschen schier. Das war die eine Panne. Die andere war einfach mal klassisch Reifen. Ja, aber das war beim Heimfahren. Also das war jetzt nicht groß tragisch. Aber witzigerweise ist mir echt ansonsten nie irgendwie was Großes passiert. Gott sei Dank. Toi, toi, toi.
Wie ist denn dann weitergegangen? Also du hast da diese 3 Jahre gemacht und dann?
Also du machst ja in dieser 3-jährigen Ausbildung, kommst du in sämtliche Fachrichtungen an. Also du musst alles einmal durchmachen. Ja? Egal, ob du in der Orthopädie bist, in der Inneren, Gynäkologie, Artentherapie, Neurologie, alles. Also ich habe relativ schnell so Wege gefunden, die halt überhaupt nicht meine waren. Ja? Also so Artentherapie und solche Geschichten, das war mal irgendwie, also ja, so zu wenig am Geschehen dran, ja, oder auch so oft diese chronischen Sachen, ja, ja, das war irgendwie nie so meine Richtung, glaube ich. Ja, ist immer noch nicht. Und dann war für mich eigentlich relativ schnell klar, ich möchte in die Orthopädie und das hat sich dann bei uns angeboten nach der Ausbildung im Blumenhof.
In Feinbach.
In Feinbach, mhm. Genau, richtig. Und da habe ich eine mega coole Abteilungsleiterin und Chefin auch gehabt, die Kathi damals, also die auch das einfach, die hat ihren Job auch immer mit so einer Leidenschaft und mit einer Freude gemacht und da hast du selber einfach gar nicht anders kennen und das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und dann bin ich auch eben in dieser klassischen Orthopädie so ein bisschen hängen geblieben, weil du hast frisch operierte Leute, ja, frische neue Hüftgelenke, Kniegelenke, Wirbelsäulen-OPs, Schultergelenker, alles was halt, ja, Bewegungsapparat. Mhm. Ja. Und ja, das hat mir eigentlich ganz gut taugt. Da war ich dann auch 5 Jahre. Und was halt für uns als frisch ausgelernter Physiotherapeut oder Physiotherapeutin, ja, du kannst es zwar, aber du musst schon noch ein bisschen was üben. Ja, oder auch einfach, ja, Fortbildungen machen. Du hast so viele Fachrichtungen, wo du viele Fortbildungen machen kannst und wo du dich selber dann eben auch nochmal in deine Schwerpunkte dann nochmal spezialisieren kannst. Und da ist halt das nicht blöd, wenn du in einer Klinik arbeitest, wo du wirklich geregelte Arbeitszeiten hast, wo du ja teilweise auch wirklich nochmal zusätzlichen Fortbildungsurlaub kriegst oder so. Und das habe ich halt dann ausgenutzt und habe halt auch relativ schnell unglaublich viele Fortbildungen gemacht. Du setzt halt alle Kohle, die du irgendwie verdienst, postwenden gleich wieder in deine Fortbildung.
Das muss man dann selber finanzieren.
Mhm. Ja, also im größten Teil. Du hast dann schon immer wieder so ein bisschen, je nachdem, wie du das halt ausmachst mit deinem Arbeitgeber, ja, der da dann da was dazu zahlt oder sonstiges. Aber ich meine, jetzt reden wir reden halt dann gleich mal von Tausenden von Euro. Ja. Mhm. Wenn du so eine große Lymphdrainage-Fortbildung machst, hast du erstens mal 4 Wochen Fortbildungszeit. Das ist für viele Leute schon fast der ganze Jahresurlaub. Und dann musst du halt da zwischen 2.500 und 3.500 Euro hinlatzen.
Ja.
Dementsprechend war ich natürlich noch ein Zuhausewohner. Aber Gott, das hat ja wunderbar passt. Aber das ist eigentlich nicht blöd gewesen, dass eben das Klinikleben kombinierbar war mit den Fortbildungen. Mhm. Ja. Ja, genau.
Sind da nochmal so neue Türen für dich aufgegangen in diesem Fortbildungsbereich, wo du gemerkt hast, so, ah ja, da gibt's nochmal Sachen, die mir so ganz besonders ansprechen oder ganz eine bestimmte Art und Weise, wie ich Therapie anwenden möchte?
Ja, mich fasziniert halt immer noch wieder wirklich, wie wir funktionieren. Ja, also diese ganzen Bewegungsanalysen, das finde ich jeden Tag immer nur wieder vollkommen strange, eigentlich, wie der Mensch einfach mal so durch die Gegend rennt, ne? Oder dann eben auch nicht. Also, du analysierst in der Fußgängerzone irgendwann einmal, welche Krankheiten die Leute haben können.
Toll. Ein schönes Hobby.
Meine Familie ist ja überhaupt nicht genervt davon, von diesem Hobby manchmal.
Also, das heißt, wenn da jemand an dir vorbeigeht, dann kannst du sagen, ah ja, das.
Ah, schau mal, linke Hüfte, das ist gar nicht gut, das schaut gar nicht gut aus. Oder, ja, man wird ja dann irgendwann einmal, man lebt es ja in der Familie. Also mein lieber Mann ist ja auch Sportwissenschaftler, also der ist ja auch in dem Bereich tätig und du wärst dann irgendwann einmal so abgehackt. Ja, also wie jetzt unser Kind weiß zum Beispiel ganz genau, wo das Kreuzband beim Händel ist, weil das haben wir halt dann als erstes.
Oh mein Gott, ist es.
Seziert, gell, wo ich gesagt habe, schau mal das Händel an. Ja, das sind dann immer so familiäre Witze, ne? Aber das ist eben das, was mich immer wieder fasziniert. Und das ist auch mein Schwerpunkt einfach. Also dieses Funktionelle, dieses Bewegen und auch eben damit arbeiten. Also das ist halt nochmal so ein Komplex, weil der linke Arm ja ohne am rechten nicht kann. Und wenn nur der große Zeh fehlt, dann sagen viele, ja, der große Zeh fehlt. Aber das ist furchtbar wichtig, der große Zeh. Ohne dem kann es nicht richtig gehen. Ja? Und diese ganze Komplexität, da gibt es halt so viele kleine Ecken, wo du nochmal immer wieder die informieren kannst, wie funktioniert denn das? Ja, und in alle diese Richtungen habe ich eigentlich schon geschaut, dass ich da irgendwo ein bisschen reinschaue, weil alles wichtig ist.
Ja, weil das ist ja das, was ich so am Anfang, also in meiner Einleitung gemeint habe, gell? Also man nimmt das ja alles als selbstverständlich hin. Und also ich weiß, das war wirklich nicht so schlimm, gell? Ich habe mir mal einen Darm ausgekugelt, das ist ewig her, da war ich noch in der Lehre und da ist mir erst bewusst worden, für was man diesen einen Finger alles braucht. Also wie krass das ist, wenn du den nicht hernehmen kannst über längere Zeit. Und da wird man schon sich dessen bewusst, wenn es irgendwo hakt, also was für Auswirkungen das einfach auch haben kann. Was denkst denn du, was für Herausforderungen bringt denn so der Beruf für jemanden, der den ausübt, mit sich?
Die größte Herausforderung, glaube ich, bei uns im Job ist, dass man wirklich täglich mit Krankheit konfrontiert wird und auch damit umzugehen weiß und das auf gar keinen Fall mit heimnehmen darf. Und dass man trotzdem immer wieder neugierig bleibt, was denn da alles sein könnte. Weil du hast ja schon auch den ganzen Tag, ich meine, ich bin jetzt im Praxisleben seit längerer Zeit schon, das heißt, du hast im 25-Minuten-Takt den ganzen Tag immer wieder jemand anders. Ich habe nicht Montag nur Schulterpatienten und Dienstag nur Hüftpatienten, sondern ich habe im 25-Minuten-Takt immer irgendein anderes Problem. Was natürlich dann im großen Feld schon immer mal wieder sich wiederholt, ja, von der Problematik her. Aber dass du wirklich den ganzen Tag konzentriert arbeitest und dir wirklich immer wieder von Neuem her schnell was einfallen muss, was du demjenigen Gutes tun kannst, damit es dem besser geht. Das ist schon, also geistig einfach eine Herausforderung. Wach
sein, gell?
Ja, einfach genau. Ja. Richtig, ja. Und ja, einfach dieses, was ist denn wirklich? Warum hat denn der jetzt Rückenschmerzen? Ja? Warum tut denn jetzt die Schulter weh? Ist es wirklich die Schulter oder ist vielleicht was anders? Und dieses ständige neugierig bleiben, das ist wirklich eine große Herausforderung bei uns im Job. Und man, wie gesagt, ich habe 94 mehr Ausbildung gemacht und bin seitdem jeden Tag eigentlich irgendwo aktiv am Arbeiten. Und das muss einem schon bewusst sein, dass das jetzt kein Zuckerschlecken ist in dem Sinne.
Wie ist es denn mit körperlicher Anstrengung?
Ja, natürlich. Also man Hände, Finger, ja, Arme, Beine, Rücken. Du lernst natürlich auch unglaublich schnell, wie es für dich am besten ist. Also wie du deine Kraft und deine Energie dem Patienten gegenüber einsetzen kannst, ohne dass du selber auch irgendwann einmal auf der Bank liegst und sagst, ich bin kaputt. Also rückengerechtes Arbeiten und auch effektives Arbeiten vom Arbeitseinsatz her oder von der Kraft. Bank verstellen, rauf, runter, ja, damit du auch wirklich auch immer eine optimale Höhe hast zum Arbeiten. Das ist schon wichtig und spart dann natürlich dann auch Energie.
Wie ist denn das? Also ich meine, du hast jetzt viel geredet über, die kämmern und dann geht's einer halt irgendwie körperlich nicht gut, aber die Leute kämmern ja auch mit dem Geist. Also die kämmern ja auch mit einem, in einem Zustand, sage ich jetzt mal. Nicht nur in einem körperlichen Zustand, sondern halt einem mentalen. Ist das bei so einem 25-Minuten-Takt überhaupt möglich, dass man da irgendwie drauf eingeht oder ist es eigentlich utopisch?
Na, ist möglich, ist möglich. Aber da sind wir ja wieder bei dem, du musst halt einfach auch ganz genau wissen, wer kommt. Ja? Und wir sehen die ja nicht nur einmal 25 Minuten, unsere Patienten kommen ja öfters. Ja? Aber wir haben bei uns auch immer den Spaß, wo wir gesagt haben, in der von unseren Krankenkassen, du müsstest eigentlich immer zweimal zahlt werden, einmal fürs Physische und einmal fürs Psychische. Ja. Weil, ja, ich meine, das jetzt auch mit unserer Corona-Problematik, die Leute haben schon auch nicht unbedingt als Auslöser das Physische oder Psychische. Im Wechsel meine ich jetzt. Mhm. Also der hat jetzt vielleicht Rückenprobleme, ja, aber dann redest du mit dem und findest eigentlich raus, dass das eigentlich nicht unbedingt das erste Problem war, ja, sondern dass der schon viel länger irgendwo anders eben auf der psychischen Seite vielleicht irgendwo einen furchtbar stressigen Job hat, ja, oder irgendwo private Probleme hat oder sonstiges. Und ja,
wie du das dann sagst, halt manifestiert, gell?
Ja, und du redst dann oft einmal nur mit den Leuten, gell? Und machst gar nicht so viel einfach, blöd gesagt, an Therapie jetzt für das, wo du da bist. Aber die Leute geht's trotzdem besser, gell? Also, natürlich ist die psychische Seite eine ganz große Sache. Das war auch, ja, wirklich auch der Grund, wo ich damals gesagt habe, ich habe in der Praxis gearbeitet, wo wir auch teilweise Vorhänge gehabt haben als Abtrennung. Das war für mich die Grundvoraussetzung. Ich habe gesagt, wenn irgendwann mal selbstständig bin in meinem Leben, dann habe ich feste Wände dazwischen, weil
um die Privatsphäre zu schützen.
Nur dann hast du ein offenes Gespräch und weißt dann auch wirklich, was los ist. Ja, absolut.
Du hast ja, weil du vorher gerade gesagt hast, man ist mit Krankheiten konfrontiert. Du hast ja, als du 24 warst, auch eine Diagnose gekriegt, mit der man eigentlich nicht so rechnen würde in so einem Alter. Was war denn das damals genau und wie ist dir damit gegangen? Also wie hast du das handeln können für die?
Ja, das war ja eigentlich ein Zufallsbefund. Am Anfang nimmt man das ja noch ganz witzig. Ich habe irgendwann einmal wie so eine Art Lipom am Unterschenkel gehabt. Und mal wieder beim Handballspiel irgendwo beim Warmmacher gesessen und da sage ich zu meiner Mitspielerin, sage ich, schau mal, was ich da habe. Ich glaube, da kommt mir die Bosheit raus, so als Spaß. Ja, und ein paar Wochen später war dann das kein Spaß mehr, weil das Ding wurde dann entfernt von einem Chirurgen ambulant, weil es ist einfach, das war auf einmal nicht mehr verschiebbar und war rot und ganz komisch. Und ich habe dann natürlich zugeschaut, weil ich bin ja ein neugieriger Mensch. Und der Chirurg schneidet das so raus und dann sage ich...
Wie, du hast da zugeschaut?
Ja, das war ja ambulant. Also der hat mir ja da...
Das örtliche Betäubung ging, ja, hast du zugeschaut?
Ja, klar. Mhm, so ein bisschen. Ja, das ist ja mein Bein.
Ja, zu Recht.
Ist ja auch arztabhängig. Wahrscheinlich hätte es auch nicht jeder gemacht. Keine Ahnung. Aber der war ziemlich cool. Und... Ja, schneidest du raus und sage ich, also wissen's, rein anatomisch von meinen Vorkenntnissen ist doch so ein Lipom eigentlich eher weiß oder durchsichtig oder irgendwie sowas, ne, vom Gewebe her. Und das war grün. Also das war ganz komisch. Da sagt er, also ich weiß auch nicht, das gefällt mir auch nicht. Ja, das müssen wir einschicken. Ja, und dann habe ich eben kurz darauf den Befund gekriegt, dass das alles andere war, aber nicht gutartig. Also es war einfach ein bösartiger Weichteiltumor. Der dann nochmal zweimal ist halt dann die Haut großflächig, das ganze Gewebe weggeschnitten worden, bin dann eben in München in die Klinik gekommen, dass die das dann nochmal großflächig ausschneiden, damit dann auch wirklich keine Zellen irgendwo außenrum nur drin sind. Und ich habe aber das unglaubliche Glück gehabt, dass sie das wirklich extrem abkapselt hat. Dann haben die das dann mit der dritten OP wirklich gut rausgebracht, da war dann auch nichts mehr. Bestrahlt man halt dann nochmal zur Vorsicht das Gebiet.
Ja, aber schon ganz schön oft, gell?
Ja, ja. 33 sind es bei mir gewesen. Aber ja, das ist ja jetzt auch schon eine Zeit her, 22 Jahre. Die haben damals gesagt, lieber ein paar Mal mehr und nicht zu viel, damit halt wirklich auch der Körper damit besser klarkommt damit. Und ich habe echt Glück gehabt, ich war damals in Traunstein beim Bestrahlen, das waren super, super liebe Ärzte und Therapeuten, die da wirklich jedes Mal drauf geschaut haben, dass da echt nichts passiert mit Verbrennungen und alles. Das war ja damals noch nicht so ausgekügelt wie heutzutage, ne? Da sind ja ganz viele Leute dann wirklich mit so bösartigen Verbrennungen und so auch umeinander gerannt. Da habe ich nie ein Problem gehabt. Und ja, ich habe halt auch immer das Glück gehabt, dass meine Family hinter mir da echt gut gestanden ist und auch Freunde und hab das dann auch ganz gut hinter mir gebracht.
Was sind denn so deiner Meinung nach so Kriterien zum besser gesund werden? Das sagt ja, dein Umfeld war da ganz wichtig auch für dich, weil es ist ja tatsächlich schon was, damit rechnet man ja nicht, oder? Also mit dem Alter, das ist ja erst einmal so schon. Hat es die eher geschockt oder hast du es eher wegdrängen können oder wie bist du damit umgegangen?
Also am Anfang kapierst du es ja erst einmal gar nicht, ja. Also wie gesagt, die Diagnose wurde mir dann von meinem Hausarzt eben übermittelt, der dann gesagt hat, du schau mal das an, der Befund ist nicht gut, du musst nochmal operiert werden. Also wie, der Befund ist nicht gut? Ja, das ist bösartig. Und ich so, ja wie jetzt, ne? Und ja, an was denkst du mit 24? Ne? Klar, die erste Frage war, rauchen Sie? Sag ich, herzlichen Glückwunsch, nein. Ja, das ist jetzt aber blöd. Also ja, das habe ich meinen nicht ausgesagt, aber ja, woher kommt denn das? Da war aber dann eben auch, Gott sei Dank, auch mein Hausarzt derjenige, der da wirklich cool und gelassen reagiert hat und gesagt hat, hey, jetzt komm, das kriegen wir schon, da schauen wir jetzt so schnell wie möglich, dass du wirklich gut aufkommen bist, eben dann eben in München da im Klinikum. Und die waren da auch wirklich immer gut. Du hast da immer jemanden gehabt, der da ja ein Gesprächspartner war. Und ja, meine Family oder auch ja, Freunde und Bekannte haben gesagt, wie? Was ist denn das jetzt? Ja, aber ja, es ist halt so. Und du musst halt auch, du musst dich damit abfinden und du musst klarkommen damit und musst halt einfach sagen, so, was machen wir denn jetzt? Die gerade Linie. Und ja, da hat es halt eben auch nie irgendwie ein Problem gegeben von wir kommen hier, jetzt habe ich da einen Termin, auch von meinem damaligen Chef nicht. Mega verständnisvoll, also da hat es überhaupt kein Thema nicht gegeben. Man sagt da, hey, jetzt pass mal auf, das ist halt jetzt einfach so. Und da müssen wir alle miteinander zusammenhalten und das kriegen wir auch hin. Ja, so hat es auch wirklich wunderbar funktioniert. Und ja, man, es ist halt schon erst einmal ein komisches Gefühl, wenn du selber dann auf einmal derjenige bist, der mit dieser Diagnose da sitzt und sagt, ja, das ist jetzt aber jetzt echt blöd, gell? Weil schlimmstenfalls muss halt irgendwie große OP, keine Ahnung, du weißt es ja nicht, was passiert. Und für das hat das echt...
Weil es hätte im schlimmsten Fall dein ganzes Bein betreffen können.
Richtig, richtig, ja. Und diese Gedanken schwirren da halt erst einmal ein paar Nächte durch den Kopf, gell? Wo du denkst, naja, super, gell? Was passiert denn jetzt mit mir? Ja, aber ich habe ja nochmal echt richtig, richtig Glück gehabt.
Ja, und einfach vielleicht also von der Einstellung her und von dem, was halt drumherum ist, einen guten Rahmen, um sich auch ja, darauf konzentrieren zu können. Gell?
So. Ja, und also... Ja, ich bin ja von Haus aus jetzt nicht der Mensch, der sich dann hier hockt und sagt, ich armer Tropf, gell, was mache ich denn jetzt? Also ich glaube, es ist schon auch viel von der persönlichen Einstellung her ein Thema, wenn du sagst, hey, jetzt, ja, scheiße, ist jetzt so, gell, aber da kommen wir jetzt schon irgendwie durch. Und nur dann, wenn du wirklich auch sagst, das schaffen wir jetzt, glaube ich, macht es schon auch viel aus, wie du dich persönlich dann auch einfach damit beschäftigst. Ja, und ja, ich habe ja während der Bestrahlung ja bei Hamburg gespielt. Weil ich mir gesagt habe, was ist denn das für ein Schmarrn? Natürlich, das haut schon irgendwie hier, gell? Dieses Ding hat ja nicht nass werden dürfen während der Bestrahlung. Aber wenn man so lange Socken anzogen, ja, die Mädels haben als erstes duscht. Ich bin als letzte unter die Dusche und habe gesagt, jetzt muss mir irgendjemand da mal den Hacks halten und duscht. Und aber nur wenn du eben in so einer Gemeinschaft bleibst und auch eben immer wieder Leute um die hast, die da dann auch ja gar keine Chance nicht geben, dass du da lang irgendwie Trübsal bläst oder sonst irgendwas. Nur so geht's.
Was sind denn für die Qualitätskriterien für eine gute Physiopraxis? Also wenn jemand jetzt jemanden sucht, was dazu sagen, worauf muss man aufpassen? Wann ist jemand Ja, weil wann ist, was ist sowas, wo man sagt, da. Ich meine, du hast jetzt vorher schon gesagt, naja, das ist sowas zum Tor damit auch, dass man irgendwie aktuell bleibt, dass man neugierig bleibt und so.
Boah, das ist jetzt echt eine gute Frage, gell? Also ich gehe jetzt mal von mir aus.
Gerne.
Also es ist nicht immer alles so umzusetzen, wie man es sich vornimmt. Wir haben das momentan auch bei uns selber in der Praxis. Es ist natürlich immer unsere Absicht, keinen großen Therapeutenwechsel zu haben für die Patienten zum Beispiel. Ja? Also wir schauen eigentlich, wir sind 10 Therapeuten insgesamt. Und wir haben aber das unglaubliche Glück, wir haben echt wirklich ein gutes Klima auch zwischen die Therapeuten. Also wir sind 9 Hühner und ein Gockel. Der Gockel wird aber von uns Hühnern schon sehr auf Händen getragen, muss man schon einmal sagen. Gell? Und für uns ist es immer ganz wichtig, auch wenn es eben mal nicht gegeben ist, die Möglichkeit, dass ich sage, so, ich habe jetzt einen Patienten mit einem Rezept für 6 Termine, dass der auch nicht 6-mal bei der gleichen Therapeutin oder eben beim Therapeuten ist, dann ist es für uns wichtig, dass ich sage, ich gehe her mit meiner Karteikarte und ich schaue im Computer nach, wo ist der das nächste Mal und ich rede mir einfach kurz mit meinem Kollegen ab. Ja? Mhm. Und das ist, finde ich, für mich das A und O, dass du wirklich weißt, was hat mein Patient. Weil einfach vollkommen Plafond oder irgendwie Reizung gehe oder sie nicht dafür zu interessieren. Das ist für mich das Wichtigste als Physiotherapeut, dass du wirklich sagst, ich habe jetzt den Patienten mit dem Problem, der war schon 3-mal da, wo war er denn? Und wenn der das vergessen hat, dann hoppel die schnell um in die Kabine und sag, du, pass mal auf, schau mal her, der war gerade 3-mal bei dir, heute ist er bei mir, was war denn da? Und das sind 30 Sekunden, aber dann gehe ich ganz anders an den Patienten hin. Und das ist für mich total wichtig.
Das ist so eine Philosophie, die euch auch ausmacht und wo es so ist, dass du jetzt quasi als Chefin da also einen gesteigerten Wert drauf legst.
Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass das bei uns wirklich ja gut und wichtig ist. Das ist, jetzt sagen wir mal ehrlich, es ist vollkommen unwichtig, wie groß der Behandlungsraum ist und wie was für Farbe die Behandlungsliege hat oder sonstiges, sondern das Wichtige ist das Zwischenmenschliche, dass das einfach passt. Und das muss auch für den Patienten klar sein.
Das muss auch gut passen, weil also ich ist ja nicht so, dass ich nicht auch schon bei dir gewesen wäre. Und wenn man sich überhaupt nicht mengen darf, dann darf man dir manche Sachen auch ganz schön übel nehmen, die du damit auch machst. Aber letzten Endes, wenn es hilft, dann ist man nachher auch wieder ein bisschen versöhnter. Aber da hast du schon recht. Also tatsächlich, ich meine, neben dem, dass deine Praxis ja wirklich schön ist, ist es ja trotzdem so, dass dass es immer dann einem gut, wenn man sich gut aufgehoben fühlt, so wie du vorher gesagt hast, dass du dich gut aufgehoben gefühlt hast bei den Ärzten, bei denen du warst. Du hast ja dann deine eigene Praxis gegründet, seit über 10 Jahren gibt es die jetzt mittlerweile schon an. Und dann bist du ja irgendwie zu diesem Radsport gekommen. Wie ist denn das eigentlich passiert?
Ja, das ist ja wirklich wie die Jungfrau zum Kinde, sagt man so schön, gell? Bei mir hat eines Tages das Telefon geläutet. Und da war der Ralf Denk am Telefon. An Ralf Denk habe ich vorher nicht persönlich kennt. Natürlich jetzt bei uns im Inntal hast du schon mitgekriegt, Radlfahrer, Radlgeschäft und auch selbst ja damals noch ein Mountainbike-Team, was er gehabt hat mit dem Giant-Team. Kriegst das schon immer mal ein bisschen mit im Inntal, was da passiert. Aber ich war jetzt bis zu dem Zeitpunkt jetzt nicht der mega Radsport-Fan oder irgendwie sowas. Naja, der hat mich eben angerufen und sagt, du, ich kenne dich zwar nicht, aber ich habe die Telefonnummer von einer Freundin von dir, weil ich suche eine Physiotherapeutin. Und dann sage ich, wie jetzt? Ja, ich möchte da ein U19-Team von Bayern her aufmachen, gründen sozusagen. Und da braucht man halt eben als Betreuer auch eben eine Physiotherapeutin oder Masseurin eben, die dann dementsprechend die Jungs halt dann abends Beine eben durchlockert oder sonstiges. Aber auch natürlich immer das, was man nicht sieht, jetzt im Nachhinein im Radsport, andere Sachen macht. Wie zum Beispiel Trinkflaschen herrichten, Essen machen während des Rennens, was die Fahrer essen auch und so. Und hättest du da Bock? Dann sage ich, hört sich ja ganz witzig an, warum nicht? Ja?
Ja. Wann war denn das?
Das war, pass mal auf, 2007. Genau, die Eva war noch relativ wuzelig, mein Töchterchen. Genau. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, wann passiert denn das? Wann muss ich denn das machen? Wann ist denn das? Und die Junioren haben ja hauptsächlich so ihre Rennen immer so übers Wochenende. Ja, also das ist ja wie so Bundesliga-Rennen haben die und dann kämen so zusätzliche Rundfahrten immer dazu und das war dann von Donnerstag bis Sonntag oder sowas. Und das hat sich, ja, dann fahre ich da mal mit, weil das hat sich recht gut handeln lassen. Mein lieber Mann hat dann aufs Kind aufpassen dürfen und ich bin dann halt da mal mitgefahren aus Spaß an der Freude, also aus Interesse halt einfach mal, ja. Und witzigerweise bin ich dann mit einem Mechaniker, der damals schon beim Ralf im Geschäft gearbeitet hat, zusammengekommen. Wir kennen uns schon seit Ewigkeiten. Wir haben uns auf der Abschlussfahrt in Köln kennengelernt. Also schon ganz, ganz lang. Und das war der Mechaniker von dem Team damals und der hat mich dann halt eben so ein bisschen reingebracht in dieses Radleben. Ja, was zum Tor ist, bei den Junioren und so weiter und so fort. Ja, und das hat eigentlich immer Spaß gemacht. Das war immer ganz witzig und das habe ich dann eben auch ein paar Jahre gemacht und dann hat der Ralf ja immer weiterentwickelt, ja, dieses Juniorenteam hat dann auf einmal einen anderen Sponsor gekriegt mit Auto-Eder-Team ja, dann ist es immer mehr gewachsen und dann hat er sich ja dazu entschlossen, ein Continental-Team aufzumachen, damals NetApp. Das kann man da vergleichen wie mit Drittliga-Fußball, ja, also du fangst ja erst einmal unten ein bisschen an, bevor du da nach oben rauf arbeitest, wie jetzt zum Beispiel in einem World Tour Team, wo du gewisse Vorgaben hast. Das ist jetzt nicht wie im Handball oder im Fußball, wo du aufsteigen kannst, sondern du musst auch gewisse Vorgaben erfüllen, damit du überhaupt in die nächste Liga reinkommen darfst. Also an Fahrermenge, an Auto, an Truck, an Personal und so weiter und so fort.
Die ganze Peripherie außenrum schon mal.
Richtig, richtig. Ohne dem kriegst du überhaupt nicht deine nächste Lizenz sozusagen. Und da bin ich dann irgendwie da so reingerutscht, dass ich immer da blind bin.
Also mit den ganzen Wechseln bist du blim.
Genau, richtig. Also ich war ja noch nie fest angestellt in dem Team. Ich war ja immer schon in Anführungszeichen Freelancer, nennt man das. Also ich arbeite ja eben normalerweise hauptberuflich in meiner Praxis. Damals war ich ja noch Teilzeit beschäftigt, weil Töchterchen noch relativ klein war. Und das habe ich immer so nebenbei dazu gemacht. Und mache es jetzt auch eben immer noch nebenbei zu meinem normalen Beruf. Ja, da bin ich immer noch dabei. Und ja, du interessierst dich natürlich, umso länger du da dabei bist, immer mehr für diesen Sport und lebst es dann auch irgendwann einmal mehr. Und dann ist es ja irgendwann einmal vollkommen für dich verständlich, dass du das immer wieder weitermachst.
Ja, aber der Weg jetzt vom U19-Team hin zur Tour de France ist ja schon einer. Wann warst denn du dort das erste Mal dabei?
Genau. Das war 2016, war dann mein erster Einsatz für eine Grand Tour, nennt man das ja. Also es gibt ja drei Grand Touren, die großen Rundfahrten, Giro d'Italia, Tour de France und die Vuelta in Spanien. Und 2016 war ich dann das erste Mal eingesetzt. Das Team hatte vorher schon, ich darf jetzt nicht lügen, bin mir jetzt nicht sicher, zwei World Tour Einsätze, einmal Giro d'Italia und Tour de France auch vorher schon. Und 2016 war ich dann das erste Mal dabei, genau. Und seitdem erwischt es mich irgendwie bis auf 2017 jedes Jahr, entweder mit der Tour de France oder mit dem Giro d'Italia. Also erwischen nicht, ich darf mitfahren. Ja, also das ist jetzt vollkommen verkehrt ausgedrückt. Ja. Aber man muss schon auch wissen, was man damit tut.
Also du hast ja gerade vorher gesagt, es ist ja Trinkflaschen auffüllen und so, gehört da mit dazu. Wie sah denn so ein Tag aus, wenn du da arbeitest?
Ja, der ist schon sehr umfangreich. Also ich sage immer, wir machen alles das, was der Mensch nicht im Fernsehen sieht. Ja, im Fernsehen siehst du die Radfahrer, ja, und die schöne Landschaft. Die sehen wir Gott sei Dank auch. Du musst ja, jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen.
Ja, bitte.
Okay. Wir sind ja ein riesengroßer Wanderzirkus. Ja, also diese 8 Fahrer müssen ja irgendwo versorgt werden. Das heißt, jetzt als erstes, in der Richtung natürlich, was habe ich zu tun? Dann habe ich dort dementsprechend sportliche Leiter, die im Auto hinter diesem Rennen sitzen und dementsprechend auch schauen, wie läuft das Rennen, über Funk auch den Fahrern dann die Anweisungen geben, die Fahrer selbst natürlich auch immer Kontakt halten mit den sportlichen Leitern im Auto, was zu tun ist. Also hast du schon mal sportliche Leiter?
Hat da jeder einen eigenen oder
Nee. Also da sind auf so einer Großtour sind jetzt zwei sportliche Leiter und ein Trainer zum Beispiel dabei, die in zwei Autos sitzen. Zwei Renndienstwagen, weil wenn du jetzt ein gespaltenes Feld hast mit Glück gesagt 50 Fahrer in der Front, ja, und dann die restlichen Fahrer dann hinten, 10 Minuten dahinter, dann ist es ja ziemlich blöd, wenn der da vorne irgendwie Flaschenbrei hat und dann einmal 10 Minuten wartet, bis das Auto kommt. Also hast du zwei Renndienstwagen. Also hast du ja schon mal Autos, die du befördern musst, ja, und dann hast du einen Küchentruck, wo die Fahrer drin sitzen und ihr Essen bekommen.
Jedes Team hat dann seinen eigenen.
Ja, also wir haben ja den Luxus des Bora-Sponsors, ja, und dementsprechend hat der Willi da einen wunderschönen Küchentruck gestalten lassen, wo die Fahrer wirklich, also das musst du wirklich vorstellen, wir ein eigenes Esszimmer haben, ja, getrennt mit der Küche, mit einem Koch und einem Küchentruckfahrer, der den Truck ja jeden Tag von A nach B fahren muss. Und da kriegen die Jungs dann ihr Frühstück morgens vorm Rennen und abends auch ihr Abendessen. Also hast du jetzt nochmal einen Koch und einen Küchentruckfahrer und einen Küchentruck. Dann hast du noch einen normalen Mechanikertruck, weil irgendwie müssen ja die Räder ja auch befördert werden.
Stimmt, und repariert, wenn irgendwas ist oder was weiß ich was.
Ja, oder auch zum Beispiel jeden Tag gewaschen werden müssen und kontrolliert mit Gangschaltungen oder sonstiges. Aber da kann ich da jetzt nicht so viel erzählen, weil ich bin ja kein Mechaniker. Aber dementsprechend brauchst du ja auch Mechaniker. dann brauchst du in diesem Mechanikertruck aber auch noch zusätzlich Platz für das, was du jetzt hier als Soigneur, also wir werden als Soigneure bezeichnet im Radsport, weil du brauchst ja auch in dem Mechanikertruck brauchst du ja auch noch Platz, wie zum Beispiel für eine Waschmaschine und einen Trockner. Weil wir leben ja jetzt auf der Straße. Also musst du irgendwo die Radklamotten schon mal von den Fahrern irgendwo waschen können.
Und das machst auch du?
Ja.
Okay.
also haben wir da einen Trockner und eine Waschmaschine drin und hast aber auch noch das ganze Essen drin, was du jetzt auch noch für die Fahrer zubereitest während des Rennens. Unsere Fahrer kriegen während des Rennens immer so Reiskuchen. Die werden vorbereitet von uns. Das ist ja Reiskuchen. Das ist ein Sushi-Reis, ja, der wird eben im Reiskocher gekocht, wird dann süß angemacht, gibt so spezielle Rezepte von unseren Nutritions, was da alles reinkehrt. Und das ist halt einfach, damit die Jungs Kalorien haben und Zucker und dementsprechend auch haben die alle die gleiche Größe, damit die Jungs auch wissen, wie viel Gramm Kohlenhydrate und so weiter und so fort das während des Rennens zu sich nehmen. Aber die müssen ja auch gemacht werden, also werden die in dieser Küche gemacht. Und dann hast du ja jetzt uns Spanjöre auch noch, ja, die damit beschäftigt sind, jeden Tag zum Beispiel das ganze Gepäck von den Fahrern von A nach B zu bringen. Und wir haben jetzt gehabt sportliche Leiter, ja, wir haben gehabt einen Koch und einen Küchentragfahrer, wir haben gehabt den Mechaniker, unsere Spanjöre, nicht zu vergessen natürlich auch einen Arzt, der noch mitfährt, ja. Die haben ja alle einen Koffer. Du lebst ja 4 Wochen auf der Straße und du wechselst eigentlich fast täglich dein Hotel. Und das passiert ja während des Rennens im Hintergrund. Mhm. Das sieht ja keiner. Aber da wird der Mechanikertruck morgens vollgepackt mit den ganzen Koffern. Und von uns fahren dann immer schon 2 in der Früh ab zum nächsten Hotel und machen da diese ganze Arbeit, was nebenbei läuft. Ja, du musst ja die Zimmer einchecken, du musst die Koffer verteilen, du hast Massagebänke, die du ja auch mitnimmst, weil die Fahrer ja jeden Abend dann nur behandelt werden und massiert werden. Und das macht die Hotelcrew sozusagen, die da im Hintergrund dann eben mit die Autos fährt. Und ja, dementsprechend hast du halt ein großes Personal auch, das du ja dann auch den ganzen Tag versorgen musst, weil wir hocken den ganzen Tag im Auto. Also machst du in der Früh einmal schön brav für ungefähr 15 Leute Stullen. Mhm. ja, und die Hotelcrew fängt dann schon wieder an, für den nächsten Tag vorzubereiten. Trinkflaschen für die Fahrer, diese, wie besagten Reiskuchen. Das wird dann am Tag davor schon wieder hergerichtet. Wenn du jetzt so eine Tour hast wie heuer, die unglaublich heiß ist, musst du ja schauen, dass du dann auch dann die Flaschen schon wieder so kühl wie möglich irgendwie lagerst, damit die da nicht am nächsten Tag irgendwie eine lauwarme Trinkflasche irgendwie am Radl haben. Und das wird dann da schon wieder vorbereitet. Und das läuft alles im Hintergrund. Das sieht natürlich keiner. Ja? Und die, die nicht Hotel-Crew sind, die im Rennen sind von uns Vanieri, die machen dann solche Sachen wie vorm Start die Trinkflaschen an die Räder von den Fahrern, nochmal schauen, ob alles in Ordnung ist. Wenn der Doc nochmal irgendwas besonders braucht, kurzfristig irgendwie eine Behandlung, ein Tape oder sonstiges, dann machst du das. Und ansonsten setzt du ins Auto und rennst Richtung Verpflegungsstation. Die Fahrer kriegen ja während des Rennens, haben die ja viele extra Verpflegungsstationen, wo sie von uns Trinkflaschen bekommen während des Rennens. Und auch nochmal so Verpflegungsbeutel, wo dann zwei Trinkflaschen drin sind, Riegel, Gel und der Reiskuchen, damit die eben, wenn jetzt ein relativ schnelles Rennen ist, dass die nicht immer irgendwas von hinten vom Auto brauchen, also vom Renndienst morgen. Oder jetzt eben wie heuer, wenn es echt, wie gesagt, wenn es so heiß ist, die sind halt eben froh um jede Flasche Wasser, die wo sie sich einfach mal nur über den Kopf kippen können, weil es einfach furchtbar heiß war. Ja. Und das ist halt das, was alles so nebenbei läuft. Ja? Also Autofahren, Busfahren, Truckfahren und so weiter und so fort. Genau, Busfahren habe ich ganz vergessen. Wir haben ja einen Bus auch noch. Unsere Fahrer müssen irgendwie befördert werden.
Wie ist denn das? Also wann geht denn dann so ein Tag für die los?
Ja, so zwischen 7 und 8. Gehst frühstücken und dann fangst halt an, dass du eben da dein Zeug machst. Reservierst halt vorher, kriegst am Tag vorher, bestellst halt schon mal die Baguettes, bestellst halt mal 10 so große Baguettes und dann fangst halt mal an, diese Baguettes zum Schmieren. Die anderen zwei richten dabei also Eis her. Du bestellst da, also so jetzt halt wie, wenn es warm ist, bestellst du mal 20, 30 Kilo Eis im Hotel, das dann nochmal auf die ganzen Trinkflaschen hergerichtet wird, Eissocken herrichten, die sie dann die Fahrer in die Trikots reinstecken können, damit das ein bisschen kühler ist. Das ist alles das, was passiert vor Abfahrt zum Rennen. Ja. Und dann eben, wie gesagt, die Hoteljungs sind dann schon weg.
Und der Physio-Job kommt erst auf Nacht.
Der Physio-Job kommt dann abends, wenn die Jungs mit dem Bus im Hotel angekommen sind und du ja natürlich dann in deinem Auto auch angekommen bist. Und dann schmeißt am besten bloß schnell dein Zeug weg und schaust, dass deine Jungs so schnell wie möglich auf die Bank kommen.
Also nur nochmal, dass ich das so verstehe. Also das ist ja quasi dieses Team, das da gesponsert ist. Und so funktionieren ja auf diesen Touren alle Teams, oder? Also ja. Das ist ja quasi, das sind ja international besetzt auch. Wie du hast vorher schon mal gesagt, also wir so eine Art Bundesliga-Team, die dann da gegeneinander fahren. Wir haben ja vorher schon mal gesagt, naja, also bei Verletzungen oder was es ist, hat ja immer was mit einer mentalen Komponente zu tun. Habt ihr auch diesen Job, euch um die Fahrer zu kümmern, die jetzt vielleicht, ich meine, ich denke jetzt irgendwie, die Tour ist ja gerade mal erst vorbei seit kurzem, an den Kemner und dieses nicht antreten können mehr, weil halt dann blöderweise diese Erkältung Kemner ist. Fällt das auch so mit in eurer Rolle mit nein, so sag mal, rundum Betreuung?
Unbedingt. Also auch gerade das Mentale ist ja unglaublich wichtig für die Rennfahrer. Ja. Und du hast ja während so einer Rundfahrt, sind wir ja doch relativ viele Spanieure, wo ja jeder immer fix seine Fahrer zum Behandeln hat. Komplett während der ganzen Rundfahrt hast du einfach immer, also ich habe jetzt zum Beispiel zwei gehabt, ja, die du eben jeden Tag abends siehst.
Zum also von das Thema 8, oder? 8.
Genau, richtig. Fahrer war richtig. Ja, genau. Und dann hast du halt eben auch immer noch mal, ja, wirklich Therapeuten auch dabei, dass wegen, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, wenn du einen Sturz hast oder sowas, dass die natürlich dann auch nochmal spezifisch behandeln können, damit die Jungs so schnell wie möglich in Anführungszeichen wieder rundlaufen und auch wieder auf dem Rad sitzen können, ja. Aber es ist natürlich auch unglaublich wichtig für die Fahrer auch, dass die das Vertrauen haben zu dir, dass die dann auch wissen, dass es einer wieder besser geht. Oder dass du die auch noch so stürzen oder sowas wirklich auch so betreust, dass die auch am nächsten Tag einfach wieder aufs Rad steigen. Ja? Und da ist diese psychische Komponente auch natürlich total wichtig, auch zwischen Fahrer und Arzt, ja? Der sich dann natürlich auch annimmt. Aber auch für uns Therapeuten natürlich, dass du dann auch alles Positive, was du in dir drin hast, an deinen Fahrer weitergibst, dass der dann auch wirklich, ja, heile nach Paris kommt, weil das ist immer das große Ziel, alle nach Paris zu bringen, ne?
Also ich habe so ein klassisches Beispiel. 2019 war ich ja beim Giro d'Italia dabei und habe einen Fahrer von uns betreut, der dann ins Sprintertrikot reingefahren ist und ganz happy war und so unglücklich, eigentlich muss ich sagen, immer wieder gestürzt ist. Also den ersten Sturz, was er gehabt hat, war große Katastrophe. Der Kerl hat ausgeschaut, ja, die ganze Seite, wo der draufgefahren ist, die war offen. Ich hab den fast nicht aus seinem Trikot rausgebracht, ja, mit dem Arzt. Wir sind zu zweit an dem geguckt und haben geschaut, dass wir den irgendwie umziehen. Und der ist den ersten Abend dann bei mir auf der Bank gelegen und der war eigentlich fix und fertig, weil er gesagt hat, hey, jetzt habe ich das Trikot und dann waffelt's mich. Das kann ja wohl nicht sein, oder? Was mache ich denn? Dann sage ich, ja, Trikot behalten. Ganz klare Sache. Ja, und jeden Tag ist es dann immer wieder besser geworden und irgendwann hast du dann schon auch das Gefühl gehabt, du hast die Möglichkeit gehabt, diese positive Energie einfach auf den Fahrer drüber zu bringen, weil ansonsten, so wie der ausgeschaut hat, der steigt dann am nächsten Tag normalerweise nicht aufs Radl. Aber der Doc war da total positiv gestimmt und ich auch, gesagt, das gibt's jetzt überhaupt keine Frage nicht, oder? Also ganz klare Sache. Und so hat es dann auch funktioniert. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig für die Fahrer, dass die wissen, dass da immer jemand da ist, auch von den sportlichen Leiter her, die natürlich dann auch immer diese Gespräche erführen, dass der Fahrer wirklich auch positiv dann auch immer wieder am nächsten Tag aufsteht und dann auch wieder aufs Radl steigt.
Also klar, diese ganzen Abläufe im Hintergrund und so, und wie so vorher gesagt, wir sind ein großer Wanderzirkus und so, das kriegt man ja nach vorne überhaupt nicht mit. Gell? Jetzt hast du mir im Vorfeld aber kurz erzählt, dass ihr diesmal ja begleitet worden seid von einem Filmteam. Was wird es da geben? Was wird da entstehen?
Es sind 8 Teams ausgewählt worden von Netflix, die während der ganzen Tour begleitet wurden. Von 3, wir haben gesagt Netflix-Guys, ja, die wirklich den ganzen Tag in jeder Situation bei uns im Team irgendwo dabei waren und das dementsprechend gefilmt haben.
4 Wochen lang?
Ja. Ja, also das Rennen dauert ja also 3 Wochen, aber im Prinzip ja. Ist 4 Wochen unterwegs, weil es ja vorher schon anreist und dann ja eben auch wieder irgendwie heimkommen musst. Und die waren wirklich in allen Richtungen mit dabei und haben das gefilmt. Ich glaube, unsere sportlichen Leiter haben dann auch wirklich, ein Fahrer von uns hat immer ein Mikro dabei gehabt während des Rennens. Und die sportlichen Leiter, glaube ich, auch, das weiß ich jetzt gar nicht, aber bin ich mir ziemlich sicher, dass die in gewissen Situationen, so wie diese Besprechungen vorm Rennen und sowas, das ist wirklich alles aufgenommen worden und wird jetzt dann auch dementsprechend verfilmt. Wann es rauskommt, weiß ich nicht, aber ja, so halt eben von diesen 8 Teams sozusagen so eine Tourgeschichte rauskommen.
Da passiert ja bestimmt viel, was mal auch lustig sein kann. Oder was vielleicht nicht so geplant ist. Oder wo es irgendwelche Pannen gibt oder so. Mockst du und darfst du da so ein bisschen was von sein? Weil das interessiert mich natürlich. Ich meine, du hast jetzt schon beschrieben, so, ja, das ist alles ein perfekter Apparat, ja, was so. Und dann hier der Truck und da das Ding und was ist übers und alles irgendwie total durchgetaktet und so. Aber manchmal läuft ja doch nicht vielleicht alles so ganz glatt, wie man sich das so vorstellt, oder?
Also das ist ja das, was mich immer wieder fasziniert, diese Herausforderung, dass doch immer wieder alles klappt. Also du hast ja so viele Situationen am Tag, gerade jetzt mit uns, die, also mit den Spanieuren oder die Mechaniker, die ja wirklich viel mit Material eben zu tun haben, dass du mal was vergisst oder dass mal was kaputt geht oder sonst irgendwas. Und du aber doch immer wieder, witzigerweise, eine Lösung findest, dass du dann wieder ganz professionell am Straßenrand stehst, der da schon in der Hand hast und sagst, es ist ja gar nichts passiert. Und das Wichtigste ist immer, dass unsere sportlichen Leiter das nicht mitkriegen, weil sonst wäre
man ja... Okay, dann sagen wir jetzt nicht, dass wir uns hier unterhalten.
Ja, aber... Und das finde ich, das ist auch das Coole an so einem Teamleben. Also unsere Teamsprache ist ja Englisch, weil wir kommen ja alle aus verschiedensten Ecken. Ja, der Mechaniker ist aus Estland, der Spanier ist aus der Slowakei und dann kommt die Andrea aus Bayern. Und es war jetzt blöd, wenn wir alle miteinander irgendwie unsere eigenen Sprachen sprechen. Und das ist aber so wichtig, dass du irgendwie immer wieder die Verbindung findest, dass ja jeder die trotzdem kapiert, auch wenn du Englisch redst.
Mhm.
Und ich arbeite ja jetzt relativ lang schon auch immer wieder mit den gleichen Leuten zusammen, weil du, das muss ja auch passen, die Chemie, ja. Und dann funktioniert auch der Abschnitt oder das Rennen oder sonstiges, ja. Und dann musst du auch wissen, dass du machst auf einmal der Klappen im Auto auf und denkst dir, ach du Schande, das habe ich ja total vergessen, ja. Und dann musst du aber auch ganz genau wissen, was für Nummer du wählen kannst, wer dir jetzt aus der Patsche hilft, ja. Und es funktioniert. Gott sei Dank, bis jetzt hat es immer noch funktioniert. Aber du hast halt schon oft immer mal wieder so Stresssituationen. Also ich habe das vor ein paar Jahren mal gehabt, ich habe Hoteldienst gehabt und du hast ja da so einen großen, wie sagt man zu denen, ja so große Transportautos, wo das Ganze reingeht. Also diese Ford Transits zum Beispiel. Und der hat bei uns eine Gangschaltung. Und der muss natürlich schon ein bisschen leiden, wenn du mit diesem Auto kilometerlang diese Bergetappen rauffährst. Die Karre ist jedes Mal total vollgeladen, ja. Und das war die letzte Woche und ich habe schon gemerkt, mir versagt meine Kupplung schon langsam. Wir haben unser Hotel oben bei der Bergetappe auch wirklich oben direkt am Berg gehabt. Am Alp de Hesse oben war das nach dem Ziel. Und ich bin mit meiner Kollegin schon relativ früh weggefahren. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, man sieht es ja im Fernsehen, also ein Spektakel, wie viele Leute da ja schon am Tag vorher anreisen, damit die mit ihren Camper da einen Parkplatz kriegen und dann grillen die schon in der Früh, trinken nicht nur Wasser, ja, und dann fahrst du mit deinem Auto, wo du merkst, es geht kaputt, fahrst du den Berg dann auf und musst mindestens einmal in jeder Kurve anhalten, weil dir irgend so ein durchgeknallter Fan einmal vor das Auto hupft und irgendwas von dir möchte. Ja, aber du hast ja nichts dabei, also Koffer. Du kannst dir ja nicht einmal irgendwie eine Trinkflasche schenken oder sowas. Und dann bin ich diesen Berg dann aufgeguckt und ich habe genau gemerkt, eigentlich habe ich gefühlt nicht das Ziel erreichen können, weil mein Auto eigentlich kaputt war. Und dann bin ich die letzte Kurve dann auf, das hat schon alles gestunken und eigentlich war Leerlauf und ich habe gewusst, ich habe nur noch 2 Kilometer zum Hotel. Und auf einmal hupft mir wieder so ein durchgeknallter Typ von meinem Auto, ja. Und ich wollte schon echt, ich wollte ihn schon in sämtliche Sprachen irgendwie beschimpfen und sehe im letzten Augenblick, dass er ein Fan-T-Shirt von Hans Grohe anhat mit Polen drauf. Und ja, anhalten und ich soll das Fenster runterlassen. Ey, was möchte er denn von mir, gell? Und dann sagt er, ey, ich schaue dich seit 20 Minuten an, wie du mit deinem Auto, die da rauf wirkst und kämpfst und riecher du schon noch länger dein Auto. Ich glaube, ich hab was für dich. Und druckt mir eiskalt die Dosen Bier in die Hand. Und ich so, boah, das ist ja wohl mega, oder? You made my day. Das Bier ist auch, ich hoffe, Ralf kann es mir verzeihen, das Bier hat es nicht ins Hotel geschafft. Ich habe die sofort dringen müssen, diese Dose. Ich war total durchgeschwitzt und fix und fertig. Aber ich habe es genossen, diese Dose Bier zu trinken. Und das sind immer so Momente, du bist eigentlich total fix und fertig, durchgeschwitzt, ja, bist in einer ganz gruseligen Stresssituation und dann kommt so ein Typ daher und du denkst da genau deswegen mache ich den Job. Und ja, das sind halt einfach so Geschichten, die du Gott sei Dank dann immer wieder erlebst. Weißt, ja, ich meine, die Geschichte jetzt, glaube ich, ist echt schon 4 oder 5 Jahre her. Aber an sowas erinnerst du dich halt dann immer mal wieder. Und genau deswegen macht man es einfach auch so gern.
Hat man eigentlich mit den anderen von den anderen Teams auch Kontakt oder ist man mehr unter sich?
Es vermischt sich ja immer wieder, dass du ja doch immer wieder in anderen Teams auch wieder Leute triffst, die ja auch mal in deinem Team gearbeitet haben. Mit denen hast du natürlich Kontakt. Es ist aber manchmal gar nicht so blöd, wenn du dann mal eben irgendwo mitten in Frankreich stehst und du brauchst irgendwas ganz, ganz dringend und du hast jemanden, der dir helfen kann von einem anderen Team. Ja? Mhm. Also da hast du schon Kontakt. Aber durch das, wo du ja doch relativ zeitlich getaktet bist den ganzen Tag, hast du relativ wenig Zeit, auch irgendwo mit jemandem Kontakt aufzunehmen, dass du den jetzt in Anführungszeichen neu kennenlernst oder irgendwie sowas. Also natürlich über Abende, wo es jetzt, bei uns war es jetzt wirklich oft einmal schön Wetter, wo du lang draußen warst und wenn dann das andere Team auch draußen steht nur beim Ratschen, dann hast du da schon Konversation. Aber also ich denke jetzt mal, unsere Festangestellten im Team haben da mit Sicherheit mehr Verbindung mit anderen Teams, weil die ja wesentlich mehr auf der Straße sind, jetzt zum Beispiel wie ich als Freelancer, die nur immer gewisse Tage oder fixe Rennen im Jahr hat und die dann mitmacht. Ja. Aber wenn du das ganze Jahr eben auf der Straße bist, ja, die Mechaniker kennen sie untereinander, die Busfahrer kennen sie untereinander. Also das ist alles, ja.
Gibt es so eine Erfahrung aus dieser Zeit, seit du da unterwegs bist, wo du sagst, die hat jetzt so meine Sicht auf diesen Sport nochmal total verändert?
Wie meinst du jetzt das?
Ja, also irgendein spezielles Erlebnis, wo du gemerkt hast, so, ah ja, jetzt hat mich diese Sportart auch richtig. Oder ist das so eher so ein langsames Hinwachsen gewesen?
Ja, eher zweiteres. Also langsames Hinwachsen, aber in der Hinsicht von dem Wachsen auch vom Team. Also durch das, wo wir ja wirklich in der untersten Liga in Anführungszeichen angefangen haben, bist ja du immer weiter auch mit dem Team gewachsen. Und dementsprechend hast du da immer eine gewisse Art von Leidenschaft auch mitgebracht. Vielleicht ist das jetzt auch blöd gesagt, nicht direkt für den Sport an sich, aber mit den Athleten. Und dann natürlich auch wiederum für den Sport. Weil du musst den Sport ja erst einmal verstehen. Ja? Wenn halt irgendjemand einfach mal schnell vor den Fernseher geguckt wird und der soll sich eine ganze Etappe von der Tour de France anschauen, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, der sagt, na super, jetzt bin ich 4 Stunden vom Fernseher geguckt. Einer ist als erstes durch Ziel. Landschaft war auch schön, viele Sonnenblumen, einige Schlösser, aber was wollt ihr eigentlich von mir? Ja, also es ist ja doch unglaublich viel Taktik dahinter. Es ist ein Teamsport, ja. Es ist keine Einzelleistung oder sonstiges, weil der, klar, logisch, wenn der als erstes übers Ziel fährt, dann muss er schon auch selbst nochmal irgendwas dafür da haben. Aber die 3, 4, 5 Stunden davor haben alle anderen dafür mitgeackert, damit der wirklich als erster durchs Ziel gekommen ist. Und das, wenn du mal verstehst und das, wenn du mal zu lesen weißt, auch während so einer langen Etappe, 4, 5 Stunden, es ist keine Sekunde langweilig. Das musst aber natürlich auch erst einmal lernen. Ja, das ist dann mit der Zeit auch gewachsen, diesen Sport zu verstehen und dafür auch natürlich auch die gewisse Leidenschaft mitzubringen.
Das heißt ja, der Rest muss sein Ego also ein bisschen hinten anstellen, um irgendwie für jemand anderem die Bühne zu bieten, sagen wir mal so.
Ganz klare Sache, ja. Also, du hast ja eben jetzt bei so Aufstellungen wie bei einer Grand Tour, hast du ja, ich meine, unterschiedliche Teams mit unterschiedlichen Prioritäten. Ja, also unser Team jetzt zum Beispiel hat ja einen Fahrer gehabt, der den Auftrag gehabt hat, so weit wie möglich in der Gesamtwertung nach vorne zu fahren. Dann hast du jetzt andere Teams gehabt, die haben vielleicht eine recht sprintstarke Mannschaft dabei gehabt, damit du eben da von der Sprintwertung her deine einzelnen Etappen gewinnst oder auch eben auf dieses Trikot des Sprinters zu fahren. Ja? Und dementsprechend muss aber die ganze Mannschaft auch dann nach diesen Auslagen ja auch arbeiten. Also wenn jetzt die Vorgabe ist, wie jetzt zum Beispiel bei uns im Team, hey, passt mal auf, der ist derjenige, der am Ende so weit wie möglich da vorne stehen soll, dann müssen die anderen sagen, okay, machen wir. Ja? Und dann auch wirklich auch alles dafür machen.
Ja, und wenn ich jetzt aber schneller bin als der? Entschuldigung,
ja, eine blöde Frage. Wenn du dann schneller bist, dann ist es die Entscheidung des sportlichen Leiters an dem Tag, dich gehen zu lassen oder nicht, denke ich mal. Also das ist ja dann eben der Job vom sportlichen Leiter, wo dann der Fahrer vielleicht auch wirklich per Funk sagt, hey, ich habe halt bin so mega Beine. Ja, also ich bin halt derjenige, der durchfährt. Ja, klar. Und dann hat der halt vielleicht auch wirklich auch die Chance auf einen Etappensieg. Was ja jetzt in dem Sinn nichts mit dem zu tun hat, ob derjenige, der das Gesamtziel erreichen soll, das nicht auch kann. Ja, also das ist ja dieser große Komplex von diesen vielen einzelnen Puzzleteilen, die dann einmal dieses ganze Bild irgendwie gibt. Also darf natürlich auch einer, wenn er schneller ist.
Ja, also es ist echt spannend. Also ich glaube, ich schaue zukünftig solche Rennen einfach auch nochmal mit so einem ganz anderen Blick an. André, ich habe nur so ein paar Fragen, die jetzt so dich persönlich betreffen. So, also die erste ist, was sind denn so Eigenschaften an dir, die vielleicht andere Leute als ein bisschen verrückt betrachten?
Wow, ganz klare Sache, Aussage meines Mannes, mein Helfersyndrom. Weil manche Leute das wahrscheinlich nicht verstehen können, dass auch wenn am Sonntagnachmittag um 15 Uhr mich irgendjemand anruft und sagt, ich hab gestern zu viel gefeiert auf der Hochzeit von meinem besten Freund und jetzt kann ich mich nicht mehr rühren, hast du mal schnell Zeit? Natürlich habe ich Zeit.
Ich muss jetzt bloß lachen, weil ich bin auch schon eine von denen gewesen, die am Samstag in der Früh angerufen haben, aber nicht, weil ich gefeiert habe. Was ist denn deiner Meinung nach das Beste am so, also jetzt sind wir noch nicht ganz alt, aber so ein bisschen älter sind wir ja schon, am älter werden?
Also ich möchte keine Sekunde in meinem Leben nochmal 18 sein müssen. Und ich schaue aber auf jede Sekunde von meinem Leben eigentlich dementsprechend gern zurück. Und deswegen werde ich gern älter. Und wir haben auch noch, wie du sagst, wir sind ja eigentlich noch gar nicht so alt, gell? Aber wir haben die Möglichkeit gehabt, bei uns in der Jugend so coole Zeiten zu haben und so coole Erlebnisse gehabt zu haben, dass man dies einfach mitnehmen muss und dementsprechend auch gern älter wird. Also ich werde total gern älter. Also ich finde das mega cool.
Man wird also ein bisschen gelassener mit manchen Sachen, gell? So.
Ja, und auch, man, jetzt gehen wir mal in die familiäre Seite, man sieht die Kinder roh wachsen, man kann manche Sachen dann auch dementsprechend entspannter nehmen, ja. Man kann einmal 5 Grad sein lassen und man muss auch nicht immer perfekt gestylt aus dem Haus irgendwie rausgehen und es kann da aber einmal wirklich was wurscht sein. Ja, das finde ich eigentlich ziemlich cool.
Welchen Wochentag magst du denn eigentlich am liebsten?
Mittwoch.
Weil?
Das ist der Vize-Freitag, sagt mein Mo immer.
Erklär mir das.
Also, Mittwoch ist erstens mal deswegen mein Lieblingstag, weil wir haben seit einigen Jahren eine Mittwochsgruppe. Das sind einige Pärchen, die sie seit Jahren kennen und die dementsprechend die Kinder auch, witzigerweise befreundet sind. Und mit denen treffen wir uns eigentlich immer Mittwochabends. Und da freue ich mich am Mittwoch in der Früh schon drauf. Weil das immer so lustig ist.
Das heißt ja auch so, also Freundschaften und Familie, ja, so ist was, was schon so einen Stellenwert hat. Wie kriegst du das so unter euren Hut? Geht das gut so mit deiner ganzen beruflichen Geschichte?
Ja.
Das auch zu pflegen?
Ja, also ich glaube, das ist bei uns relativ einfach, behaupte ich jetzt einmal, weil bei uns jeden Tag und jede Sekunde immer alle Türen für alle offen sind. Also ich bin so groß geworden, dass das meinen Eltern schon immer ganz, ganz wichtig war, wirklich auch gute Freundschaften zu pflegen und auch wirklich Zeit mit Freunden zu verbringen. Dementsprechend war mir das auch immer schon wichtig. Nicht die Anzahl der Freundinnen, sondern einfach wirklich die Qualität der Freundschaften, die seit Jahrzehnten teilweise bestehen und wo du auch wirklich zu jedem Zeitpunkt deines Lebens hingehen kannst und sagen kannst, hast mal schnell eine Minute Zeit auf einen Ratsch. Gott sei Dank haben wir das auch erfolgreich an unsere Tochter weitergeben und deswegen ist es für mich eigentlich total einfach. Also für mich ist das ja jetzt auch kein Auftrag oder eine Pflicht, irgendeine Freundschaft zu haben, sondern für mich ist das eine Selbstverständlichkeit.
Was wünschst du dir denn für deine Zukunft, du dir so ganz persönlich?
Gesund bleiben. Und dass meine Tochter nicht ihren Traum verwirklicht, in New York mit einem Hund eine Wohnung zu haben. Weil das war mal viel zu weit weg.
Das ist halt in New York mit einem Hund eine Wohnung. Das ist auch ein schöner Traum für ein junges Mädel.
Ja, weil die Eva hatte, wir haben eine Reise nach New York gemacht und natürlich fasziniert dir diese Stadt, gell? Du hast halt echt ein Nackenproblem nach 2-3 Tagen, weil du immer noch raufschaust und diese Häuser betrachten musst und glaubst es einfach nicht, dass es so viele Hochhäuser gibt. Und dann sind wir heimgefahren und dann hat die Eva gesagt, Mama, ich werde mal in New York leben mit einem Hund, weil dann musst du immer kommen und mich besuchen und auf den Hund aufpassen.
Super.
Und das finde ich überhaupt nicht super. Also das war mal viel zu weit weg.
Ach, sehr schön. Danke. Danke für das spannende Gespräch und für die interessanten Einblicke. Und ich habe jetzt auch nochmal so ein bisschen was gelernt über diese Sportart, wo ich jetzt noch nie so wirklich so den Zugang dazu gehabt habe. Klar, also bei Großevents schaut man mal. Danke, dass du so offen geredet hast da über dich persönlich und deine Geschichte. Und ich wünsche dir ja sowieso nur das Allerbeste. Und naja, wenn mal Not ist, dann drucke ich da halt auch mal eine kalte Dosen Bier in die Hand, wenn es ist. Und wir sehen uns ja eh wieder. Schön, dass du da warst, André.
Schön, dass ich da sein durfte, Lola.
Präsentiert von Ihren Prechtl Frischemärkten in Raubling, Brandenburg, Bad Feilenbach und Bad Aibling.